Ich habe mir gedacht, da von Apostelgeschichte 1, wo es dann hieß, dass der Herr Jesus gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und in seiner Kraft werdet ihr meine Zeugen sein. Das war ja auch eine Zusage, eine Verheißung, die auf einen Neuanfang hin zielte und das drauf hatte. Das möchte ich als Thema heute ein bisschen aufgreifen und aber aus einer völlig anderen Perspektive mit euch betrachten. Ich lese jetzt mit euch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da steht schon 1. Mose 8, 15 bis 22 und aus Kapitel 9 die Verse 8 bis 17. Das ist viel. Eigentlich etwas, was man früher mal im Kindergottesdienst zu dem Religionsunterricht gehört hat. Die ganze Geschichte von der Sintflut. Ich werde jetzt nicht alles lesen, aber vielleicht tut's euch gut, einmal gewisse Abschnitte daraus Wort für Wort mit mir zu lesen. Ihr dürft still lesen, ich lese es euch laut vor. Der Daniel hilft, dass ihr es an der Wand mitverfolgen könnt. 1. Mose 8, ab Vers 15 heißt es, Gott redete mit Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und an allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das lass mit dir herausgehen, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging alles aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe, sondern solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Und alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Soweit der Text. Kindergottesdienst, zweite Klasse oder Religionsunterricht, alles schon mal gehört. Ich empfehle es euch, einfach mal am Nachmittag den Text nochmal in aller Ruhe für sich zu lesen und vielleicht mal unterstreichen, wo immer steht, ich will, oder wo das Wort nicht oder nicht mehr vorkommt. Und dass man sich das einfach mal einsickern lässt. Und dass man denkt, ach, wenn wir den Regenbogen anschauen, schön. Und dabei vergisst, dass Gott gesagt hat, wenn ich den Bogen sehe, will ich denken an euch. Wir gucken ihn an und denken auch an bunte Farben und an wie schön und denken kaum an Gott. Aber wenn Gott den Bogen sieht, denkt er an dich und an mich. Schon mal drüber nachgedacht? Wäre mal eine neue Anregung, wenn wieder mal sowas kommt. Es ist ja nicht alle Tage, aber wenn es kommt, bedeutsam. Grundlage dieses ganzen Ereignisses, die sogenannte Sintflut. Von Fluten haben wir in den vergangenen Jahren und von verheerenden Naturereignissen genug gehört und auch genug gesehen. Vielleicht sogar selber erlebt. Ich habe mir hier in Klammern geschrieben, bei unserer Tochter in England, in den letzten 3 Jahren 2-mal das Haus überflutet, alles weg, ganze Möbel wieder rausreißen, neue rein, Fußböden raus, alles neu machen. Ja, das ist ja nur klein, war ja das Wasser nur 0,5 Meter hoch in der Wohnung. Ist ja nicht viel. Aber wenn es kommt und die Wohnung durchspült, ist alles mal sauber gemacht. Ja. Nicht schön. Nicht schön, solche Erfahrungen wünscht man sich selber nicht und möchte sie kein zweites Mal erleben. Denkt an die Ahrtalflut hier, der Samuel, ihr wart dort zur Hilfe und habt gesehen, wie es da aussah, 2021 nach diesen Dingen. Das ist das, was wir so sehen. Und außerdem gibt es aber auf der anderen Seite auch Situationen und Zeiten im eigenen Leben, die vielleicht nicht mal so sehr was mit Regen und Gewitterwolken da draußen zu tun haben, aber in denen man erlebt, so wie es der Beter von Psalm 69 ausdrückt, Daniel blendet das mal ein und ausgeschrien hat, Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle, es steht mir bis zum Kragen. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Da hat er kein Gewitter gehabt. Da ist nicht mal gerade ein bisschen die Straße überflutet gewesen. Da hat ihn existenziell etwas erschüttert. Und ihn das so erleben lassen, dass er sagt, mir steht das Wasser bis zum Kragen. Wir kennen alle die Scherzaussage, ne? Wenn dir das Wasser bis zur Unterkante der Oberlippe, bis zur Oberkante der Unterlippe steht, da darf man den Kopf nicht hängen lassen. Das ist scherzhaft gesagt, ihr lieben Leute. Aber wenn es so weit ist, dann ist dir und mir der Mut entzunken. Und dann weißt du nicht, von woher kommt mir Hilfe. Ob von irgendeinem Berg da oben oder von irgendwo anders her. Eine ähnliche Situation beschreibt der Bericht über die Sintflut. Das Gute, was Noah dabei, ich sag mal so, erfahren hat, war, dass ihm das angekündigt wurde. Es kommt so, bereite dich vor, sammle alles ein, bring das Zeug in den Kasten und dann irgendwann geht's los. Gott gebot ihm, in die Kiste zu gehen. Es heißt in der Bibel so schön, Gott verschloss von außen die Tür. Hat der arme Kerl nicht mal innen drin so einen Sicherheitshaken gehabt zum Aufmachen. Und dann fing es an zu regnen. Vorbereitet war der Noah, ungewiss war die Zeitdauer. Wer von euch weiß, ach ja, hier für die Tasse. Quizfrage, wer von euch weiß, wie lange die Seereise des Noah gedauert hat mit seiner Familie? Bibelkundliche Leute. Von dem Tag, wo er in die Arche stieg, bis zu dem Tag, wo er aufmachte und alles herausging aus dem Kasten. Wie viel? 300? 146? Wie viel? 40 Tage hat es geregnet. Das war schon richtig, aber dann stieg das Wasser und es stieg noch höher und noch höher und noch höher. Sollen wir es mit der Tasse machen, so wie bei, wie heißen diese Quiz-Sendungen, wer am nächsten dran ist bei den Schätzfragen, der kriegt das dann. Die ganze Seereise dauerte ein Jahr und 17 Tage. Ein Jahr und 17 Tage nachzulesen, 1. Mose 8 und 9. Von dem Tag, wo Noah in die Arche ging, bis er herausging. Am 10. Tag des 2. Monats in seinem 600. Jahr ist er eingestiegen. Und am 17. Tag eingestiegen und am 27. Tag des 2. Monats, ein Jahr später, ist er ausgestiegen. Also ein Jahr und 10 Tage. Die Ungewissheit der Seereise. Ist interessant, ne? Du hast 300 gesagt, Daniel, da bist du damit am nächsten dran, aber das wären hier über 370 Tage gewesen, die er auf hoher See oder damals in dem schaukelnden Kasten zugebracht hat. Also du darfst dir dann die Tasse abholen. Und dann begann der Neustart in einem neuen Land. Einsam. Es waren keine weiteren Menschen da als er und seine Söhne und deren Frauen. 8 Leute. Eine Überbevölkerung. Keine Infrastruktur. Land ohne Menschen. Hat noch keiner den Garten gebaut. War kein Holz vorhanden, mit dem man ein Haus bauen könnte. Und keine Riebsplatten und keine Helfer, die mal an einem Samstag einen Arbeitseinsatz machen. Nur er und seine Söhne und die Frauen. Muss ich es einfach mal so bildlich vorstellen, wie man sich das sein könnte. Auf einem Berg war es. Angeblich sind noch Bruchteile der Arche dort vorhanden auf dem Ararat. Leider schwer zugänglich. Aber es ist kein sehr wegsames Gelände. Damit es zu diesem Ausstieg kam, steht Kapitel 8, Vers 1, da gedachte Gott an Noah und an alle, die in der Arche waren. Das war so, nachdem etwa fast 3/4 der Seereise um waren. Da gedachte Gott an Noah. Gott gedenkt. Und dieses Denken signalisiert, Gott hat seine Leute nicht vergessen. Er hat die nicht auf eine Reise geschickt und dann Ade, tschüss, bis irgendwann mal wieder, sondern Gott denkt. Und aus dem Gesamttext der Bibel, wenn dieses Denken Gottes, wo das vorkommt, wird dabei deutlich, dass wenn Gott denkt, dann handelt er. Dann greift er ein, dann wendet er sich uns zu. Gottes Denken an uns ist immer ein wirksames und schaffendes Handeln. Gott ist nicht untätig und hat sich am 7. Tag zur Ruhe gesetzt und da dreht er heute noch seine Däumchen. Nein, so nicht. Und deshalb denke ich, das gilt auch für uns heute und hat sich in Jesus noch mehr bestätigt. Wenn Gott an uns denkt, dann steht er zu seinem Wort und dann vergisst er uns nicht und wir sind bei ihm nicht vergessen. Er lässt uns nicht hilflos im Wasser treiben, sondern ist uns nahe und hält uns fest in seiner Hand. Es gibt genug Beispiele in der Bibel, die das bestätigen. Ich erinnere an den Jona, der auf einer Seereise auch ein bisschen baden ging und selbst im Bauch des Fisches wusste, da ist Gott ansprechbar und mir nahe. Die Jünger mitten auf dem Sturm im See Genezareth, Jesus auf einmal da. Der sinkende Petrus, Jesus, auf einmal da und seine Hand hält. Und selbst der Paulus auf seiner Schiffsreise, als sie da nach Rom waren, im Mittelmeer irgendwo, in der Nacht, Gott ist da und sagt, du bleibst am Leben und alle, die bei dir sind, in gleicher Weise, ich bringe euch sicher ans Land. Gott steht zu seinem Wort, denkt an uns. Und Noahs Antwort auf Gottes an ihn denken, dass er dann den Kasten aufgemacht hat und wieder raus konnte, Dank und Vertrauen. Und dann steht dort, er baute einen Altar. Dachte ich, er hätte erst mal gucken können, was da alles ist und was man da machen kann und wo es losgeht und wo wir unser Haus hinbauen und wo wir den Weinberg anlegen. Nein, als erstes, er baut einen Altar und bringt Dankopfer und wendet sich vertrauensvoll an Gott. Habe ich mir gedacht, warum macht er das? Ist ja keine Aufforderung dafür gegeben. Im ganzen vorderen Teil der Bibel steht nichts von derartigen Dingen, dass die Menschen sich Gott so zugewandt hätten. Eine Ausnahme aller Leute war der Noah. Er fand Gnade vor Gott. Warum? Er war fromm, er war aufrichtig und wandelte mit Gott. Das heißt, er pflegte eine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, vor der Sintflut, die er dann auch, nachdem er aus dem Kasten ausgestiegen war und auf der, ich sag mal, alten Erde, war ja immer noch die gleiche Erde, aber unter neuen Bedingungen, macht er das Erste, was er vorher auch schon gemacht hat, er wendet sich Gott, seinem Schöpfer, zu. Ich möchte davon lernen. Nicht immer erst auf die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten schauen, die mir das Leben bietet, sondern zuerst mal Gott zuwenden und bei ihm da sein. Einen Altar. Übrigens ist das die erste Stelle in der Bibel, wo vom Altar gesprochen wird. Später in den Geschichten der Erzväter Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David und so, all diese Männer, die bei uns in der Bibel beschrieben sind als Beispiele und Vorbilder für den Glauben, alle bauten Altäre, Stellen, an die sie sich jeweils zurückzogen oder wo sie bewusst hingingen, um die Gegenwart Gottes zu suchen und die Interaktion und das Zwischengespräch mit Gott zu führen. Frage? Hast du auch so einen Altar? Irgend so eine Stelle, an die du gerne gehst und wo du sagst, wenn ich da bin, lasse ich mich nicht stören in der Zwiesprache mit Gott. Da bringt mich keiner davon ab. Altar. Und dort bringt er zum Ausdruck, dass dieser Neuanfang, das neu geschenkte Leben, nicht sein eigenes Verdienst ist, sondern Gottes Geschenk. Und dann nimmt Gott das, was Noah als Dankopfer bringt, an und es bewirkt in Gott etwas. Diese emotionellen Ausdrücke über Gott zeigen, dass Gott nicht ein XYZ ist, eine Chiffre oder sonst irgendetwas, sondern ein lebendiges Wesen mit Sinnen, mit Gedanken. Gott riecht Grillfleisch. Riecht gut. Und dieser Geruch bewirkt in Gott ein Umschalten und einen Entschluss. Ein dreifaches Nicht-mehr. Nicht mehr die Erde verfluchen, nicht mehr die Menschen schlagen, nicht mehr ausrotten, alles was da lebt. Dreimal. Deshalb, ich sage euch, macht das mal heute Nachmittag, guckt mal durch, wo überall nicht oder nicht mehr steht. Gott riecht etwas, sieht die Gesinnung dieses Menschen dabei und entscheidet anders. Gott entscheidet sich gegen die Vernichtung für das Leben. Gegen Gerechtigkeit für die Gnade. Und er wählt einen neuen und einen anderen Weg. Er verheißt dem Noah etwas Bleibendes. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag, Nacht. Wir mögen reden von Klimaveränderungen und all diesen Dingen. Dieses bleibt fest bestehen, was Gott gesagt hat. Und darauf können wir uns verlassen, du und ich in gleicher Weise. Und dann verheißt Gott nicht nur etwas Bleibendes, sondern er segnet die Menschen und nicht nur den Noah und seine Söhne und Töchter oder Frauen, sondern alles, was nach ihm kommt. Und alle Tiere und alle Lebewesen und die gesamte Erde, indem er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde. Toll. Und damit wiederholt Gott das, was er einst dem Adam verheißen hat und sagt, ich stehe zu meinem Wort und es soll auch jetzt nach dieser Katastrophe weitergehen. Es bleibt dabei. Es mag uns manche Ereignisse erreichen, die uns vielleicht ein bisschen den Teppich unter den Füßen wegziehen. Aber das ändert nichts an Gottes Treue, an seiner Zusage und an seiner Entscheidung. Und deshalb, unsere Welt und unser Leben existieren nicht auf einem irgendwelchen fragilen Zufall, sondern auf Gottes Segen und seiner Verheißung. Und dafür steht als nächstes sein Bund. Und das Zeichen des Bundes, den er gibt. Da ist von dem Bogen die Rede. Meinen Bogen, den ich in die Wolken setze. Wir interpretieren ihn als Regenbogen. Das hat Claudia so schön schon erklärt, wie das physikalisch geht und warum der hier bis auf den Boden geht und so weiter und so fort. Interessant ist nur, dass in der biblischen Sprache dort nicht Regenbogen steht, sondern das hebräische Wort Kashta eigentlich für den Bogen als Waffe steht. Das ist also der sogenannte Kampfbogen, den man als Waffe benutzt, nicht nur um sich zu verteidigen, sondern auch besonders zum Angriff und zur Vernichtung. Hier beim Männeraktionstag, da gab es Bogenschießen, haben sich manche daran geübt und getestet. Wer hat das mal probiert, Bogenschießen? Ja, gar nicht so einfach, ne? Und dann auf alle Fälle, das hebräische Wort Kashta steht für Kampfbogen. Und jetzt sagt Gott diesem Noah, und er hat das Wort Bogen sehr gut verstanden, den hänge ich in die Wolken. Also wir würden sagen, man hat den Bogen an die Wand gehängt. Ich will den nicht mehr benutzen. Ausgekämpft. Und wenn ich dann den Bogen angucke, dann will ich sehen, so auf die Art und Weise nicht mehr, wie es gewesen ist. Jetzt soll ein neues Kapitel beginnen. Und deshalb soll der Bogen ein Zeichen des Friedens sein. Gott hat Frieden geschlossen mit den Menschen und mit seiner Schöpfung. Und deshalb ist der Bogen, wenn wir ihn sehen, für uns ein Zeichen der Treue Gottes. Für uns ein Zeichen der Bewahrung Gottes. Er will ihn nicht mehr als Kampfbogen benutzen, um zu vernichten, sondern es ist ein Hinweis auf die Vollendung. Es hat was Neues begonnen und das führt zu einem großen Ziel. Und da seid ihr mit dabei und dich und mich will ich dazu gebrauchen. Und deshalb, wenn es heißt, wenn Gott sagt, wenn ich den Bogen sehe, will ich an euch denken. Psalm 115 hat das mal so ausgedrückt. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Und wenn wir das behalten, wenn wir diesen Bogen sehen, nach einem, meistens kommt das ja nach Wetterwolken und wenn dann die Sonne wieder scheint, diese Erinnerung, der Herr denkt an uns und segnet uns. Das gab es mal als ein Kanon, konnte man so schön singen. Und deshalb ist das ein Neuanfang mit Verheißung. Es heißt, es gibt keine vernichtende Sintflut mehr. Gott hat seinen Bogen an den Himmel gesetzt und wir lesen daraus, er ist treu und hält sein Wort. Und wenn Gott denkt, dann vergisst er nicht und dann hat er nicht irgendwo so einen Demenzanflug und wühlt in Vergangenheiten herum, sondern ist gegenwärtig da und weiß, was du und ich und was wir brauchen. Und wir dürfen wissen, dass wir gehalten sind in seinem Bund und unter seiner Treue. Was heißt das? Neuanfang mit Verheißung. Blieb nach der Sintflut auch noch unvollkommen. Die Erde war noch die alte. Die Menschen waren die gleichen wie vorher. Und die Aussage Gottes als Erkenntnis, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, das steht da in dieser Geschichte. Und weil Gott das erkannt hat, braucht es einen ganz anderen Neuanfang, ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Und deshalb ist dieser Bogen auch ein Vorzeichen auf Jesus hin, weil in Jesus Gott einen ganz anderen, einen neuen Bund geschlossen hat. Diesmal nicht mit dem Zeichen des Bogens, sondern mit dem Zeichen des Kreuzes. Jesu Opfer am Kreuz. Paulus kann schreiben und das so sagen, Jesus hat sich selbst als ein Opfer hingegeben, Gott zu einem lieblichen Geruch. So steht's in Epheser 5, Vers 2. Nochmal, da war kein Feuer, wo man Breifleisch riechen konnte. Wie heißt das? Nee, hier ist ja Grill-Dings, sorry. Da war die Bosheit des menschlichen Herzens gegen Jesus entbrannt. Alles auf ihn gelegt und dort am Kreuz hingerichtet. Und wenn es heißt, der Herr Jesus hat sich als Opfer auf diesen Altar gelegt, Gott zu einem lieblichen Geruch, dann hat Gott nochmal dabei etwas aufgenommen, was eine Entschlussänderung bei ihm gebracht hat, nämlich hin zu Versöhnung und Vergebung. Jesus Christus ist unser Friede. So heißt es im Neuen Testament. Und in Jesus will Gott einen neuen Menschen schaffen und Frieden machen durch die Versöhnung. In Jesus, so heißt es im Neuen Testament, haben wir einen Altar, einen Zugang zu Gott, einen Thron der Gnade, wo wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Neuanfang mit Verheißung. Es kann für dich und für mich neu werden in Jesus Christus. Denn der Bogen, den wir sägen, ist nicht nur ein physikalisches oder meteorologisches Naturschauspiel, sondern Gottes Bundes- und Treuezeichen. Er denkt an uns. Und segnet uns, schenkt dir und mir in Jesus einen neuen Anfang, gibt ein neues Herz in uns und hat einen neuen Geist, seinen Heiligen Geist in uns ausgegossen und ermöglicht damit ein neues Leben unter seiner bewahrenden Gnade und Güte. Das wünsche ich dir und mir, dass dieses Ereignis, was Jahrtausende für uns zurückliegt, bis heute seine Wirkung hat, dass das auch in deinem Leben zur Konkretion wird. Ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, dann ist das Alte vergangen und Neues ist geworden. Warum? Weil Gott an uns denkt und weil er uns segnet. Amen.